Vielen Dank. Zu meinem ersten Besuch in 2025 möchte ich auch, wenn es verspätet erscheint, euch ein ganz fröhliches, gesundes, gesegnetes Jahr wünschen. Dankeschön. Ja, dieses Jahr, denke ich, wird besonders gut für Deutschland. Das ist keine Prophetie, das ist eine Feststellung. Wenn man diese Jahre Losung angeschaut hat, das heißt, prüft alles, das Gute behaltet, im 1. Thessalonicher 5, 21, ist das für mich schon etwas, ist das überraschend? Nee. Die Deutschen prüfen eh schon alles. Ja, ich wurde letztes Mal in eine Gemeinde so eingeladen und ich habe wohl Predigttext und PowerPoint mitgeteilt. Und am Ende des Gottesdienstes kam jemand auf mich zu und fragte: Elolo, der Text oder deine Predigt ist ja so ein bisschen schön. Wirst du uns da erlauben, dass wir das mit anderen teilen und sogar auf unserer Homepage hochladen? Hast du vielleicht eine falsche Angabe irgendwo gemacht, wo wir korrigieren müssen, bevor wir das hochladen? Und eh bevor ich auf die Idee komme, zu überlegen, hat jemand schon gesagt: Nee, alles in Ordnung, ich habe schon alles geprüft. Ja, passt. Ihr sollt drauf sein: Deutschland prüft alles. Und ich möchte nun auch der Kontext, in dem diesen Vers jetzt ein bisschen mal anschauen und mich auf etwas Praktisches konzentrieren. Und zwar im 1. Thessalonicher 5, 16 bis 22 heißt es: Freut euch zu jeder Zeit, bete ohne Unterlass, dankt in allem, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Löscht das Wirken des Heiligen Geistes nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Diese Passage ist für mich persönlich ein bisschen herausfordernd und meine ersten Gedanken dazu: Ich werde dieses Thema im Ganzen heute nicht auslegen. Es ist ein Monat her, vielleicht habt ihr schon Predigte, gute, sehr bessere Predigte darüber gehört. Aber ich habe den Eindruck, wir werden hier aufgefordert, eine gewisse Reife vorzuweisen, was ein Leben des Unterschiedes ausmacht. Denn wie ist es sonst möglich, sich jederzeit zu freuen? Wie ist es für den guten menschlichen Verstand, sich in jeder Situation zu freuen, ohne Unterlass zu beten, das heißt jede Minute beten oder keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Und wenn wir den Rest von Vers 19 bis 21 gucken, man könnte das in einem einzigen Satz basteln. Ne? Löscht das Wirken des Heiligen Geistes nicht aus. Verachte prophetisches Reden nicht, prüf alles und behalte das Gute. Das hängt damit zusammen, dass viele falsche Propheten heute unterwegs sind und irgendetwas in die Welt streuen. Da müssen wir mal aufpassen. Aber in der heutigen Predigt will ich das Thema Gebet aufgreifen und mit euch meine Gedanken oder ein paar Gedanken darüber teilen. Ich möchte nämlich über die Dimensionen des Gebets, wie Matthias gerade angekündigt hat, predigen. Wie wir Gott als Vater, Freund oder sogar als Richter ansprechen können. Ja, das Thema Gebet ist zwar kein unbekanntes oder so spannendes Thema für dich oder für mich, aber warum sollen wir beten? Wofür beten wir? Wann und wie sollen wir beten? Und vor allem, was bringt es uns, wenn wir überhaupt beten? Wie wir es meist vermittelt bekommen, sollen wir dazu geneigt werden. Vielleicht die erste Folie, gucken wir mal, jawohl. Wenn wir in der Not sind, das tun die meisten Menschen, aber ist das eigentlich der einzige Grund, worum oder warum wir beten. In der Bibel gibt es unzählige Beispiele davon, wie Menschen in Schwierigkeiten zu Gott geschrien haben und ja, ihre Gebete wurden erhöht. Und im Verb oder das Wort beten selbst können wir ableiten, beten, bitten und sogar betteln. Aber was passiert, wenn ich gerade keine Not habe? In der westlichen Welt und besonders hier in Deutschland gibt es den meisten Menschen gut, würde ich mal behaupten. Ihnen fehlt nach wie vor nichts, worum sie bitten sollen. Und selbst wenn es etwas ihnen fehlen würde, können sie sich auch dem Staat wenden. Weil der Staat möchte irgendwie das Minimum für fast jeden Bürger irgendwie sichern durch unser System. Hier im Lukas-Evangelium erfahren wir, dass die Jünger Jesus darum gebeten haben, ihnen Gebet beizubringen. Das ist Lukas-Evangelium 11. Und da hat Jesus begonnen, ihnen das Vaterunser beizubringen. Und das Vaterunser kennen wir alle auswendig. Oder nicht? Selbst ich habe das gelernt auf Deutsch. Aber warum beginnt Jesus das Gebet mit Vaterunser oder unser Vater im Himmel? Unser Vater im Himmel zeichnet eine Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung mit Gott aus. Johannes der Täufer hat den Auftrag, den Weg für Jesus vorzubereiten. Der kam im Geist von Elia, wonach er die Söhne mit ihren Vätern versöhnen soll. Das lesen wir in Malachi, in manchen Versionen Kapitel 4, Vers 5 oder in anderen Versionen Kapitel 3, Vers 24. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe denn da komme der große Tag des Herrn. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Ja, durch ihr Leben der Sünde sind die Kinder Israel ihren himmlischen Vater für mehrere Jahre getrennt. Die prophetischen Worte, wodurch Gott zu ihrem Volk direkt gesprochen hat, fiel für ungefähr 400 Jahre aus. Selbst die Kinder Israel trauten sich in diesem Moment nicht mehr zu, Gott als Vater zu nennen. Da Gott für sie für ungefähr 4 Generationen nicht mehr gesprochen hat, war diese Beziehung nicht mehr spürbar. Jesus wusste, dass Johannes seinen Auftrag erfüllt hat und dass er, also der Weg zur Wiederherstellung der Beziehung, gebannt wurde. Aber wussten die Jünger oder die Menschen das auch? Wie viele von uns wissen, dass wir heute Vater, Gott Vater nennen dürfen? Wir haben Gott als Gott. Und wenn man Gott sagt, ist für mich die Beziehung zu groß oder diese Spanne zu groß. Und wenn wir es richtig betrachten, hat diese Form von Gebet eigentlich wenig mit Bitte zu tun. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Übersetzt könnte das so sein: Ja, Vater, danke dir, dass du uns wieder aufgenommen hast, dass wir dich doch noch Vater nennen dürfen. Sei dafür gepriesen. Jesus ist eigentlich das Reich Gottes, das heißt die Liebe, die Zuwendung Gottes, das in die Welt gekommen ist. Dieses Reich soll sich verbreiten und die ganze Welt erobern. Von nun an soll nur dein Wille geschehen, nicht unser Wille. Denn unser Willen führt uns dann in den Irrtum. Im Himmel herrscht ein perfekter Willen, Frieden, Ruhe, Wohlergehen, was alles, was wir heute auf den Erden brauchen. Wir wollen mit dir darüber einstimmen. Wir sehnen uns danach, dein Reich auf Erde zu erfahren. Das Gebet Vater Unser offenbart hier, dass Gott als Vater, dass wir Gott als Vater annähern dürfen. Aber gleich nach dieser Lehre, oder dieses Kurzgebet, hat Jesus von einem Gastgeber und seinem bereits im Schlaf befindenden Freund gesprochen. Ah, sorry, dass ich das nicht früher geklickt habe, aber gut. Ihr dürft die Folie nochmal später auch bekommen und durchgehen. Als guter Lehrer hat Jesus erstmal begonnen, die Antwort auf die Fragen, die die Jünger ihm gestellt haben, eine Antwort zu geben. Aber danach hat er begonnen, über etwas anderes zu reden. Und das lesen wir in Lukas 11, 5 bis 8. Er wollte damit sagen, okay, Johannes hat den Auftrag erfüllt und jetzt dürft ihr den Vater, Gott als Vater nennen, aber mit mir kann diese Beziehung auf eine andere Ebene gehen, und zwar auf die Ebene der Freundschaft. Ja, ihr sollt den Herrn nicht nur als Vater im Gebet annähern, sondern ihr dürft ihn als Freund ansprechen. Und wie wir alle es bereits wissen, die Beziehung Vater-Sohn oder Vater-Tochter ist nicht die gleiche wie in einer Freundschaft. Jesus spricht hier in Johannes 11, 5 bis 8 von einem Freund, der unerwartet Besuch bekommen hat, und zwar in der Nacht. Ja, ich komme von einer Kultur, in der diese Geschichte gut vertretbar ist. Bei uns kann man einfach ohne Vorankündigung jemanden besuchen. Okay. Aber in dem Moment, okay, bei euch auch, danke. Aber in dem Moment, wo der Gast in deinem Haus bist, bist du als gewollter oder ungewollter Gastgeber dazu verpflichtet, die Gäste zu verspeisen, zu verpflegen. Und ja, richtig. Und sie wieder, bis sie wieder gehen. Ja, letztes Mal bin ich auf TikTok und habe etwas entdeckt. Und da gibt es ein Video, in dem man sagt, ja, in Deutschland geht es nicht ohne Termin. Und das überrascht mich nicht, weil dieses kurze Video wurde von Immigranten hier in Deutschland gedreht. Ja. Aber was dürfen wir mit diesem Gleichnis verstehen? Ein Freund, der angekündigte Gast, ist in der Not. Er hat eine lange Reise hinter sich und kommt hungrig an. Aber der plötzlich gewordene und unvorbereitete Gastgeber, nicht gewollt, hat gerade die Lösung für sein Problem, das heißt Müdigkeit, Hunger etc., nicht. Er kennt aber einen Freund, der diese Situation retten kann. Er zögerte nicht und er geht auf ihn zu. Aber siehe, dieser Freund schläft bereits. Seine Frau und Kinder liegen schon im Bett und die Küche ist zu. Und vielleicht hier stimmt das in Deutschland. In manchen Familien trifft es zu, dass die Küche nicht mehr betrieben wird, wenn jeder schon zu Abend satt gegessen hat und den Rest des Brotes für morgen für Frühstück aufbewahrt wird. Und das versucht hier der Freund zu sagen, hey Freund, du hättest früher kommen sollen. Die Küche ist zu, wir haben nichts mehr, was heute zu Abend angeboten werden kann oder zum Essen angeboten werden kann. Aber wir kennen das nicht schon. Wahre Freunde sind füreinander da. Sie sind bereit, manche Regeln zu missachten, wenn es darum geht, ihre Freunde in allem. Ja. Danke. Der lacht nur, das freut mich. Natürlich steht der Freund trotz allem auf und gibt dem Freund, was er für seinen Gast haben möchte. Und diese Art von Gebet oder von Bitten ist eigentlich, was wir Fürbitte nennen. Fürbitte heißt, von einem Freund etwas für einen anderen Freund zu sichern. Jesus möchte hier es klar machen. Hey Jünger, ihr habt die Gnade bekommen, euren Schöpfer als Vater kennenzulernen, die verlorene Beziehung wiederherzustellen, und das ist schön. Aber es gibt unzählige Menschen um euch herum, die mit dem Vater diese Beziehung noch nicht haben, aber die auch in der Not sind. Ihr werdet Menschen begegnen, die keinen direkten Kontakt, keine direkte Beziehung zu Gott haben, die aber seine Hilfe und Zuwendung brauchen. Und da sollt ihr etwas tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass der dieser ungewollte Gastgeber dem Freund gesagt hat: Hey Freund, du bist mein Gast, das ist mir bewusst. Und ich weiß, es gehört dazu, dass ich für dich sorge. Ich habe gerade leider nichts zu Hause, womit ich dich versorgen kann, aber mach dir keine Sorgen. Ich habe einen guten Freund, der ist immer für mich da. Bleib schön hier, ich gehe kurz zu ihm und hol dir was zu essen. Zumindest das Notwendige für heute Abend, damit du nicht mit leeren Magen ins Bett gehst. Und man kann hier eigentlich nur so aber über einen Freund reden, den man gut kennt. Manchmal, wenn Freunde uns um Gefallen bitten, fragen wir uns, ob sie uns tatsächlich kennen. Und wie wir Gott in bestimmten Situationen annähern, sagt viel über unsere Beziehung mit ihm aus. Nur wenn wir selbst eine freundschaftliche Beziehung mit ihm haben, können wir unsere Mitmenschen mühelos zu ihm führen. Es ist deshalb sehr wichtig, unsere freundschaftliche Beziehung zu ihm zu entwickeln und dann in der Lage zu sein, von ihm für unsere Mitmenschen etwas zu bekommen. Denn er ist gütig und barmherzig und möchte jedem helfen. Er sagt zu ihm: Kommt ohne Angst und zögert auch nicht jederzeit zu kommen, damit wir uns über die Not oder die Notlage von anderen beraten zu können. Ich habe einen Raum dafür geschaffen. Und eigentlich heißt dieser Raum der Rat Gottes, Council of God. Ich möchte unbedingt die anderen durch euch erreichen. Wenn der Freund, der mitten in der Nacht geweckt wurde, wegen seiner Freundschaft mit dem Gastgeber aufstehen kann, dann kann ich als guter Vater und guter Freund jederzeit aufstehen und eure Fürbitte für eure Mitmenschen erhöhen. Wir können miteinander reden, wie Freunde es halt tun. Jesus zu einer gewissen Zeit wollte die Jünger nicht mehr Jünger nennen, sondern Freunde. Freunde haben keine Geheimnisse voreinander. Sie offenbaren sich gegenseitig Pläne. Und wie wir es wissen, dass unser Vater und Freund einen guten Plan für unser Leben und das von unseren Mitmenschen hat, sollen wir einfach jederzeit zu ihm gehen. Und gerade in dieser Zeit, in der sich der Welt in dieser Notlage befindet, wartet Jesus oder Gott darauf, dass wir ihn als Freund ansprechen, die Lagen darstellen, damit wir durch ihn die Lösung für diese Welt bekommen. Als Kinder des Höchsten sollen wir Probleme in unserer Generation identifizieren können und Gott fragen, wie er diese Probleme durch uns lösen mag. Wir wurden errettet, damit wir andere zu Gott führen können. Die Frage ist: Welche Bedürfnisse spürst du gerade? Was beobachtest du in deiner direkten Umgebung? Im Leben deiner Mitmenschen. Als Menschen fällt es uns leicht auf, Probleme bei anderen zu identifizieren, wenn sie selber die nicht zum Ausdruck bringen wollen. Wie sprechen wir über unseren Vater oder besser unseren Freund zu anderen? Sprechen wir Hoffnung aus oder jammern wir genauso wie sie? Ich habe den starken Eindruck, wir sind in einer Zeit, in der Menschen noch Gottes Zuwendung brauchen denn je. Die Lösung, die die Systeme und Strukturen dieser Welt anbieten, werden nicht mehr ausreichen, um die Menschheit zufriedenzustellen. Und in Römer 8, 19 heißt es: Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet darauf, auf die Offenbarung der Söhne oder die Töchter Gottes. Das heißt, wir tragen in uns Lösungen, den Segen und den Plan des guten Vaters für die Herausforderungen dieser Welt. Lass uns Gott im Gebet, was hier als eine freundschaftliche Beziehung verstanden werden soll, annähern, damit wir unseren Beitrag leisten können. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die meisten von uns kennen diese beiden Arten von Gebeten und praktizieren sie auch mittlerweile. Wir haben vor dem Gottesdienst zusammen gebetet und das ist eine Fürbitte für diesen Gottesdienst. Danke, Sister Viola, immer wieder mich in Gebet zu tragen. Aber ich möchte das nächste Mal, dass die ganze Gemeinde mit mir betet. Ja, in der Beziehung zwischen Vater, Sohn oder Vater, Tochter muss doch jeder seine Rolle spielen. Wir erleben oft, dass manche Kinder, für diejenigen, die Kinder haben, nur zu ihren Eltern rennen, wenn sie etwas brauchen. Und was ich auch beobachtet, ist so, selbst wenn der Vater oder die Mutter weiß, das ist meine Pflicht, das zu tun, würden sie ein bisschen zögern, weil ich möchte nicht nur Versorger sein, ich möchte eine Beziehung mit dir. Und wir wissen auch, dass Kinder, die vielleicht aus Papa oder Mama diese freundschaftliche Beziehung aufbauen, sind dann Komplizen von denen und sie verstehen sich ganz gut. Ich habe keine Zeit, über meine Beziehung mit meinem Papa hier zu reden, aber ich hatte das Glück, meinen Papa als einen Freund zu haben. Auf dieser Beziehungsebene erkennen wir, dass es Gottes Wille ist, dass unsere Gelübde oder Gebete, die mit seinem Wort übereinstimmen, immer erfüllt werden. In Römer 8, 32 heißt es, er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie soll er uns nicht auch alles mit ihm geben? Doch, oft werden unsere Gebete nicht automatisch erhöht, obwohl Gott es so will. Woran liegt es? Es gibt da jemanden oder etwas, was uns im Weg steht. Dieser jemand oder dieser etwas ist der Feind Gottes, der gegen unser Wohlbefinden, das Wohlergehen kämpft. Und wir müssen darauf antworten, indem wir Gott als dann Richter annähern. In Lukas Evangelium, Kapitel 18, haben wir da eine erstaunliche Geschichte. Jesus richtete ein Gleichnis an sie, um ihnen zu zeigen, dass sie immer beten, und hier kommt immer beten noch, und nicht nachlassen sollen. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete Gott nicht und achtete auf niemanden. Es war aber auch eine Witwe in der Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht von meinem Widersacher. Lange Zeit weigerte er sich. Dann aber sprach er bei sich selbst, obwohl ich Gott nicht fürchte und auf niemanden Rücksicht nehme, doch weil diese Witwe mich belästigt, will ich ihr Recht verschaffen, damit sie nicht immer wieder kommt und mir den Kopf zerbricht. Und der Herr oder Jesus sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auf seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er ihnen gegenüber verzögern? Ich sage euch, immer noch Jesus Wort, nicht mein Wort, okay? Er wird ihnen schnell Recht verschaffen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, wird er Glauben finden auf Erden. Die wichtigste Lehre, die Jesus aus diesem Gleichnis zog, war, wenn diese Frau, die keine Macht, keine Kraft und keinen Einfluss hatte, von einem ungerechten Richter ein Urteil erwirken konnte, um wie viel mehr können wir sehen, wie Gott, der gerechte Richter, für uns eintritt. Jesus stellt hier das Gebet in einem juristischen Zusammenhang. Das ist der Kontext, in den wir treten können, wenn wir im Glauben vor die himmlischen Gerichte treten. Ich muss nochmal kommen, um diese himmlischen Gerichte nochmal ein bisschen klarer darzustellen. In Jesaja 43, Vers 26 ermutigt er uns, auch dorthin zu kommen, dazu gehen. Er sagt, erinnere mich, lass uns gemeinsam streiten, bringe deinen Fall vor, damit du freigesprochen wirst. Wenn hier ermahnt, Gott an sein Wort zu erinnern, an seine Verheißungen, seine prophetische Worte, die uns betreffen, und an alles andere, was er gesagt hat. Wenn wir das tun, bringen wir unseren Fall vor Gericht und bitten um Rechtfertigung und Freispruch. Wir bitten die himmlischen Gerichte in unserem Namen zu handeln und uns und unsere Umstände zu befreien. Ein Urteil des himmlischen Gerichts wird die Dinge von Krise zu Trost verwandeln. Es kann uns in einem Ort von Rastlosigkeit zu Frieden führen, von Niederlage zu Herrschaft. Das können wir auch in Daniel 7, 25 bis 27 sehen. Da hat Daniel das Gericht Gottes gesehen, der gegen den Geist des Antichrist gewirkt hat. Wenn ich Zeit habe, Matthias, wie viel Zeit habe ich noch? 2 Minuten? Oh lala, okay. Ja, passiert immer wieder. Danke. Er wird prahlerische Worte gegen des Höchsten führen. Er wird die Heiligen des Höchsten verfolgen und will Zeiten und Gesetze ändern. Das ist dieser Antichristgeist. Denn werden die Heiligen in seine Hände gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und dann eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich versammeln und sie werden seine Herrschaft wegnehmen und sie für immer vernichten. Dann werden das Reich und die Macht und die Größe des Reiches unter den ganzen Himmel dem Volk, den Heiligen des Höchsten, gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrscher werden ihm dienen und gehorchen. Die Heiligen hier, auch die Kirche, befinden sich in einer schwierigen Lage. Der Teufel oder der Antichrist haben sie in eine sehr prekäre Lage gebracht. Beachte, dass die Bibel sagt, aber das himmlische Gericht und das, was er es tun wird, war die Lösung für diese Krise, die auf der Erde und gegen Gottes Volk herrschte. Sie befanden sich in einem Ort der Niederlage. Nichts schien zu funktionieren. Gebete schienen keine Antwort zu bringen. Doch durch ein Urteil des himmlischen Gerichts wurde ihnen die Herrschaft übertragen. Genau die Menschen, über die sie herrschen und sie vernichten wollen, diese Leute bekommen nun Autorität, Ehre und Privilegien. Sie gingen von der Niederlage zur Herrschaft über als Ereignis des Wirken des himmlischen Gerichts. Das himmlische Gericht ist unsere Antwort, wenn sich die Dinge nicht zu bewegen schienen oder scheinen, weil der Feind Gottes uns bekämpft. In Offenbarung 12, 10 steht: Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel, die sprach: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn der Ankläger unserer Brüder und Schwestern ist verworfen, der uns Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Der Ankläger klagt uns aus vielen Gründen an. Sein Ziel ist, dass wir nicht unsere Bestimmung rechtzeitig finden. Manchmal tut er es, um Gott etwa zu beweisen, wenn wir den Fall von Hiob angucken. Und im Neuen Testament haben wir auch gesehen, dass er sogar Petrus reklamierte, um ihn zu schütteln. Wenn seine Forderung oder Anklage nicht behandelt wird, können wir stecken bleiben. Seht die große Freude, die in den Himmel erfüllte, als der Ankläger zu Boden geworfen wurde. Und in der Passage aus Lukas 18 sagt Jesus, dass wir beten und uns nicht entmutigen lassen sollen. Wann immer wir beten, wird unser Gebet in Gottes Ohr kommen. Und Gott will immer unsere Gebete erhöhen. Und wenn das nicht passiert oder die Antwort uns nicht erreicht, aber dann wir schweigen, dann wird Gott nicht mehr wissen, okay, mein Kind, mein Sohn, mein Freund braucht mein Gebet oder die Erhöhung nicht mehr. Aber wenn wir weiterhin beten, dann wird Gott nachforschen. Ich dachte wohl, ich habe diese Antwort geschickt. Warum schreit er noch? Das haben wir im Fall von auch Daniel gesehen, dass er gebetet hat und Gott die Antwort geschickt hat. Und 20 Tage, 21 Tage war Daniel noch dabei, für das gleiche Thema zu beten. Da hat dann Gott nachgeforscht und herausgefunden, okay, der Engel war in einer Gefangenschaft. Und da hat Gott gehandelt. Das möchte er auch von uns. Wenn wir in solchen Fällen Gott als Richter anrufen, können wir sehen, wie sich Gottes Leidenschaft für uns bewegt, weil wir gelernt haben, diese Dimensionen zu durchqueren. Unsere Orte der Niederlage werden zu Orten der Eroberung sein. Amen.